SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Die Schweizer Philosophin Barbara Bleisch ist zu Gast. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, freue mich hier zu sein.
Ich freue mich auch, weil es geht um Ihr Thema, was Sie aktuell behandeln, die Mitte des Lebens. Und bevor jetzt irgendwie der eine oder die andere Zuhörerin meint, das betrifft mich nicht, ich finde, mit einem guten Gespräch darüber können wir alle was anfangen, oder?
Auf jeden Fall, zumal es bei der Mitte des Lebens auch darum geht, sich im Leben zu vertiefen und was wir da eigentlich entdecken können.
Wir gucken mal auf unser Tagesthema, die Lebensmitte. Die haben Sie sozusagen mitgebracht, ein Buch darüber geschrieben. Da brauchen wir vielleicht zunächst mal eine Definition. Wie lässt sie sich beschreiben? Wann sind wir in der Lebensmitte angekommen? Wie können wir es merken?
Naja, rein numerisch können wir einfach durch zwei teilen, was ungefähr unsere Lebenserwartung ist. Das heißt, wenn alles gut geht, werden wir in unseren Breitengraden so ungefähr kurz vor 40 in der Mitte des Lebens angelangt sein. Aber das ist nicht das, was wir meinen, wenn wir von den mittleren Jahren sprechen, also einer entwicklungspsychologischen Lebensphase. Dann sprechen wir so ungefähr zwischen 35 und 65 Jahren von diesen mittleren Jahren. Das ist so ungefähr das Spektrum. Ich sage immer gerne, wenn wir das Bild haben, die Pubertät beginnt, wenn die Eltern anfangen, schwierig zu werden, dann beginnen die mittleren Jahre, wenn einem dauernd irgendjemand zuprostet und einen jünger macht, als man ist und das als Kompliment versteht. Das ist ja als Kind nicht unbedingt so.
Hat sich das über die letzten Jahrzehnte dann auch so ein bisschen verschoben? Also weil wir dann vielleicht doch nochmal einen Tick älter werden, dass die Lebensmitte dann sozusagen auch ein bisschen nach hinten rückt?
Ein bisschen bestimmt. Also denken wir an den bekanntesten Helden der mittleren Jahre, Dante in der göttlichen Komödie Nel Mezzo del Cammin. Der ist irgendwie kurz nach 30, als er sich da einfindet im dunklen Wald und sich verirrt. Insofern sicher ein bisschen, aber jetzt auch nicht gigantisch. Man würde vielleicht eher sagen, wir hatten früher dann nur eine Altersphase. Heute spricht man vom früheren Alter und vom hohen Alter. Das heißt, wir haben auch die Altersphase unterteilt.
In der Mitte des Lebens, was fange ich da an? Da ziehe ich schon mal so einen leichten Strich und ziehe Bilanz?
Das Bilanzieren gehört sicher für viele Menschen zur Mitte des Lebens hinzu, weil wir natürlich schon eine ganz große Strecke des Lebens zugebracht haben und überblicken. Das heißt, wir haben überhaupt Material, um zu bilanzieren. Gleichzeitig lohnt sich die Bilanz natürlich auch oder ist sehr wichtig, gerade in diesen Jahren, weil wir auch noch, wenn alles gut geht, viele Jahre vor uns haben. Das heißt, auch unter Umständen noch mal neu ansetzen können.
Und dann habe ich wahrscheinlich automatisch im Kopf irgendwie eine Checkliste, was ich mir als Jugendlicher vorgenommen habe, was ich gerne erreichen möchte. Vielleicht den bestimmten Job, eine Familie zu gründen, einige, dass sie ein Haus haben. Und da kann ich dann die Haken hintersetzen. Ist das dann auch Teil der Lebensmitte?
Für einige bestimmt dieses Haken setzen und dann gibt es vielleicht die Reaktion darauf, alles erledigt, alles erreicht, was nun? Das kann so eine Erfahrung sein. Andere machen eine gegenteilige Erfahrung, die stellen fest, nirgendwo habe ich einen Haken gesetzt und fürchten sich davor, dass die Züge abfahren, die Türen sich schließen und nichts erreicht wird von dem, was sie eigentlich wollten und die große Panik bricht aus. Also es sind ganz unterschiedliche Erfahrungen, die Menschen in der Mitte des Lebens machen. Was sie vielleicht eint, ist wirklich dieses Gefühl von, es verdichten sich existenzielle Fragen. Und das, glaube ich, ist auch das, was wir meinen, wenn wir von der sogenannten Midlife-Crisis sprechen. Auf die kommen wir bestimmt noch.
Definitiv.
Und da würde ich es mit Karl Jaspers halten, einem bekannten Philosophen, der mal gesagt hat, eine Krise ist eine Erfahrung der Existenzerhellung. Da wird wie so ein Licht auf unser Leben geworfen und es wird noch einmal klarer deutlich, woran uns wirklich liegt und was wir wollen, wo unsere tiefsten Sehnsüchte hingehen.
Die Existenzerhellung, die habe ich mir rausgepickt sozusagen aus Ihrem Buch und die möchte ich auch definitiv noch angehen. An welchem Punkt haben Sie für sich gemerkt, jetzt bin ich in der Mitte des Lebens angekommen?
Also das mit dem Zuprosten, das finde ich wirklich interessant.
Sagen Sie den Leuten dann was?
Naja, meistens sage ich nicht viel, aber ich selber mache das definitiv nicht, weil ich finde es großartig, 40 zu werden, 45 zu werden, 50 zu werden. Natürlich habe ich manchmal auch den Eindruck, muss das jetzt sein, dass mir das Knie wehtut nach dem Joggen, aber gleichzeitig denke ich, hoffentlich bin ich ja nicht nur älter geworden, sondern auch gereift an Dingen, gewachsen an Dingen und dann ist es doch schön, auch auf das Alter zuzuprosten, das man wirklich hat.
Die Mitte des Lebens, das klingt, finde ich, viel freundlicher als die eben schon angesprochene Midlife-Crisis. Philosophin Barbara Bleisch ist weiter zu Gast in SWR 1, Leute. Bisher habe ich mir noch den schnittigen Sportwagen nicht zugelegt. Heißt also, ich bin noch nicht in der Midlife-Crisis?
Das ist das typische Klischee, was dann immer kommt. Und ich glaube tatsächlich, oft sprechen wir sehr klischiert von der Midlife-Crisis, so als kleine Entschuldigung für ein Verhalten, was uns irgendwie irritiert oder unangemessen scheint. Wobei ich das auch gleich zurückweisen möchte. Wir haben heute eine starke Pluralisierung und Individualisierung von Lebensläufen. Es gibt nicht mehr diese vorgedachten Pläne, wie ein Leben zu führen ist. Und deswegen finde ich auch dieses schnippische Beurteilen von Verhaltensweisen von anderen Menschen meistens relativ unangebracht.
Aber dieser Begriff Krise, der gibt dem Ganzen ja schon so einen negativen Touch, automatisch.
Ja, das stimmt wohl, wobei der Begriff eigentlich in einem Buch eines Psychoanalytikers vorkommt. Elliot Sharp, 1965, hat er ein Buch geschrieben, wo dieser Begriff zum ersten Mal auftaucht. Und er hat einfach festgestellt, dass viele Biografien, die er untersucht hat, zum Beispiel Grillparzer oder Beethoven oder Paul Gauguin, der bekannte Maler, in der Mitte des Lebens in eine Krise geraten sind. Und dann aufgrund dieser Krise eigentlich ihr Leben noch einmal überdacht haben und dann erst so richtig noch einmal eine schöne Blüte des Lebens angetreten sind. Und dieser Begriff wurde vielfach kritisiert, weil er natürlich das Sample, was er genommen hat, um diese mittlere Lebensphase zu untersuchen, jetzt nur ausgegangen ist von weißen Männern, saturiertes Leben und so weiter. Aber dennoch, glaube ich, hat er was getroffen, nämlich dass eben in der Mitte des Lebens sich diese Lebensfragen verdichten, wie wir vorhin schon gesagt hatten, diese Bilanzierungsfragen und eben so existenzielle Momente aufbrechen können. Und philosophisch gesehen würde ich immer sagen, die Krise ist eben wirklich zu verstehen als eigentlich ein positives Moment, ohne die Schwierigkeit schönreden zu wollen, aber diese Momente eben der Existenzerhellung, dieses Einsehen, mein Leben ist endlich. Ich muss mich entscheiden. Ich kann nicht mehr alles werden, was ich mir mal ausgedacht habe. Gewisse Dinge sind wirklich vorbei. Aber ich habe noch viel Leben vor mir und ich kann noch einmal neu ansetzen. Und worum geht's mir denn eigentlich?
Das heißt auch, der Umgang mit dieser Endlichkeit, den kann man ja als Panik sehen. Ach du Schande, da hinten ist das Ende, wenn man es jetzt auf einem Zeitstrahl sehen würde. Oder aber halt, hey super, so lange geht's noch. Ich kann noch einiges erleben.
Ja, und in der Existenzphilosophie ist die Einsicht in die eigene Sterblichkeit ein ganz wichtiges Moment, um eben genau festzustellen oder aufzumerken, worum geht's mir eigentlich. Und ich glaube, gerade in den mittleren Jahren wird die Sterblichkeit sehr viel stärker mit einem selbst verknüpft, weil zum Beispiel eigene Freunde plötzlich schwer erkranken oder die eigenen Eltern wirklich sehr alt werden, vielleicht sterben. Das heißt, man stellt fest, die nächste Generation, die danach rückt und sterben wird, das ist meine Generation. Der Tod ist nicht mehr extrem weit entfernt, sondern er rückt zumindest schon, sagen wir mal, in eine reelle Distanz.
Und wir reden auch häufiger über Arztbesuche und Maläste.
Absolut. Das stelle ich auch fest in meinem Freundeskreis. Eine Freundin von mir hat mal so gewitzelt, wir haben jetzt alle ein neues Hobby, das heißt Body Maintenance, also sozusagen Hauswartin, Hauswart des eigenen Körpers zu werden und zur ersten Darmspiegelung zu gehen, irgendwelche Hautflecken zu untersuchen und so weiter, das wird in der Mitte des Lebens häufiger.
Wir haben von Klischees gesprochen. Klischee ist für mich auch, dass die Midlife-Crisis immer gerne nur den Männern zugesprochen wird. Bei den Frauen heißt es dann anders? Wechseljahre? Obwohl die ja natürlich was komplett anderes sind.
Naja, die sind nicht was komplett anderes. Auch da wird, glaube ich, sozusagen das biologische Altern einfach noch einmal sehr sichtbar oder spürbar infolge von gewissen Symptomen, die sich vielleicht zeigen, nicht bei allen gleich. Interessanterweise hat den Begriff der Midlife Crisis eine Feministin bekannt gemacht, und zwar Gail Shee in ihrem Buch Passages. Und da versucht sie zu zeigen, dass die Mitte des Lebens oder diese Midlife Crisis sich bei Frauen und Männern zumindest in den 70er Jahren noch anders gezeigt hat, dass die Männer vielleicht eher diesen Eindruck hatten, jetzt habe ich hier Karriere gemacht, ich habe eigentlich alles, was ich wollte, was kommt denn jetzt noch? Währenddessen Frauen vielleicht nach einer Zeit, in der sie viel Care-Arbeit gemacht haben, viel zu Hause waren, zum ersten Mal im Leben sich die Frage stellen können, was will ich denn eigentlich? Also es gibt vielleicht schon Geschlechtsunterschiede, aber ich glaube auch da nähern sich wahrscheinlich die Biografien von Männern und Frauen eher einander an.
Der Verlust des Jobs, der Tod eines geliebten Menschen, das können Auslöser für eine Krise im Leben sein. Die Philosophin Barbara Bleisch ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Hänge ich damit die Messlatte mit diesen beiden Beispielen schon sehr hoch, was eine Lebenskrise angeht?
Naja, ich weiß es nicht. Das sind natürlich schon existenzielle Momente, wenn so etwas passiert. Und vielleicht sind die Fragen, die aufbrechen in der Mitte des Lebens, für viele sehr viel sanfter, kleinteiliger, aber deswegen nicht weniger verstörend vielleicht, weil wir uns plötzlich einfach fragen, wo bin ich hier eigentlich? Will ich das Leben, das ich gerade lebe? Ist mir überhaupt noch wohl, wo ich bin? Mir ist aber auch wichtig, dass wir nicht nur über die Mitte des Lebens aus einer Krisenzeit sprechen, weil gerade in der antiken Philosophie war eigentlich die Mitte des Lebens die Blütezeit des Lebens. Und wir sprechen ja manchmal auch von der Blüte des Lebens und dann meinen wir klassischerweise die mittleren Jahre. Und insofern war es mir wichtig in meinem Buch über die Mitte des Lebens eben auch dieser Erzählung der Krise, der Midlife-Crisis etwas entgegenzusetzen, was eben stärker aus dieser Fülle schöpft und von dieser Fülle erzählt.
Das ist ja schon wirklich, was ich eben sagte, der Begriff Lebensmitte, Mitte des Lebens steht ja viel freundlicher da als die Midlife-Crisis. Was heißt es denn aber tatsächlich, in einer Krise zu stecken? Da bricht unter einem der Boden zusammen?
Das kann natürlich so sein, aber ich würde erst einmal einfach sagen, wenn wir von diesen mittleren Jahren als Krisenjahren sprechen, dann geht es sehr viel mehr darum, dass sich einfach viele existenziellen Fragen noch einmal stellen und verdichten. Und das hat natürlich damit zu tun, dass uns eben bewusst wird, dass die Zeit abläuft. Dass wir aber zum Beispiel auch zurückschauen und vielleicht traurig sind, dass gewisse Dinge nicht in Erfüllung gegangen sind. Und da, glaube ich, kann die Philosophie ganz gut helfen. Weil das Bedauern gehört eigentlich, wenn wir uns das genau überlegen, zu einem erfüllten, reichen Leben dazu. Weil in keinem Leben hat alles Platz, was wir uns ersehnen, wenn wir jung sind. Wir haben so viele unterschiedliche Träume und Sehnsüchte. Und es wäre doch traurig, wir würden unser Leben so zurechtstutzen, dass nur so ganz kleine Ziele darin vorkommen. Und dann geht's halt auch auf und wir bedauern dann nichts. Aber das scheint mir nicht das Bild zu sein der jungen Jahre, in der wir losstürmen und viele Sehnsüchte kennen. Also vielleicht kann uns das versöhnlicher stimmen, mit dem Bedauern einzusehen. Zu einem reichen, erfüllenden Leben gehört es auch, zu bedauern, dass nicht alles Platz hat.
Und Sie haben es ja auch schon deutlich gemacht, so ein Tiefpunkt im Leben kann natürlich auch der Startpunkt für einen anderen Weg sein, den man dann anschlägt. Sie haben von der Existenzerhellung gesprochen und diesen Begriff finde ich eigentlich sehr schön, würde ihn von Ihnen gerne nochmal erklärt bekommen, was wir darunter zu verstehen haben.
Ja, bei Karl Jaspers, dem großen Philosophen, war die Idee der Existenzerhellung diejenige, dass man diese Vorstellung hatte, dass man, wenn man in eine Krise gerät, sich noch einmal auseinandersetzt mit ganz existenziellen Fragen. Also die zu tun haben eben mit der Einsicht in die eigene Sterblichkeit, mit der Einsicht darin, dass man nicht alles haben kann, dass man irgendwie versteht, dass das Leben eine Aufgabe ist. Eine Aufgabe, die uns in die Freiheit entlässt, weil wir unser Leben verantworten müssen, weil wir selber wählen können und nicht alles delegieren können. Und wer einfach nur wartet, dass sich das Leben irgendwie zuträgt, der wird am Ende ja auch nicht glücklich sein. Aber immer wenn wir Entscheidungen treffen, sind wir nachher vielleicht auch unzufrieden und geraten ins Grübeln. Und das alles sind so Momente, in denen wir vielleicht auch, um es mal hart zu sagen, sogar ein klein bisschen zugrunde gehen. Und in diesem Zugrundegehen liegt ja auch die Idee, dass wir auf den Grund unserer selbst geraten. Und da hilft vielleicht auch ein Bild von Ludwig Wittgenstein, auch einem Philosophen, der mal gesagt hat: Ein philosophisches Problem hat die Form, ich kenne mich nicht aus. Und das scheint mir sehr plausibel zu sein. Sich nicht auszukennen ist eine Idee oder ein Moment, in dem wir eben beginnen, philosophische Fragen zu stellen. Was will ich? Was ist der Sinn in meinem Leben? Worum geht es mir? Wie kann ich etwas finden, woran mir wirklich liegt? Und wie soll es jetzt weitergehen? Jetzt, wo ich viele Erfahrungen gemacht habe, aber wo ich auch noch viel Zeit vor mir habe.
Und die Erfahrung möchte ich aufgreifen, weil Sie da auch sagen, das haben wir ja selber mit in der Hand, die kommen nicht zu einem Lebenserfahrungen.
Ja, das scheint mir auch so wichtig zu sein. Ich glaube, so viele Dinge, die uns im Leben zustoßen, die haben wir nicht in der Hand. Und vieles, was gut läuft, glaube ich, verdanken wir auch dem Glück. Und da sollten wir auch demütig sein und zugeben, vieles haben wir nicht selber hergestellt oder in der Hand gehabt, wo wir zum Beispiel geboren sind, ob wir in einem sicheren Land groß werden und so weiter. Aber die Lebenserfahrung, die dürfen wir uns zuschreiben. Denn man kann tatsächlich auch einfach Jahre zubringen, sich durchs Leben schieben lassen, ohne wirklich Lebenserfahrung zu akkumulieren. Wir können uns dem Reifen verweigern, indem wir zum Beispiel dauernd sagen, kann ich nichts für, habe ich nicht gewählt, haben die anderen für mich entschieden. Und dann reifen wir nicht am Leben. Also am Leben zu wachsen, am Leben zu reifen, sich auch dem Leben überhaupt auszusetzen, sich mutig ins Leben zu werfen und aus ihm zu lernen, das ist Lebenserfahrung. Und das dürfen wir uns zuschreiben, wenn wir lebenserfahrener, souveräner in der Mitte des Lebens stehen.
Die Philosophin Barbara Bleisch ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Sie haben unter anderem in Tübingen studiert. Ihr aktuelles Buch heißt Mitte des Lebens. Haben Sie es geschrieben, weil Sie mittendrin sind an diesem Punkt und sich auch Fragen gestellt haben?
Ja, auf jeden Fall auch. Also ich denke immer, Bücher werden nur dann gut, wenn die philosophischen Fragen nicht wie irgendwelche abstrakten Gebilde vor einem liegen, sondern sich die Fragen einem auch wirklich selbst stellen, die Fragen zu einem kommen. Und das war definitiv eine Frage, die zu mir kam, wie ich eigentlich auf diese Mitte blicke. Mich hat aber auch philosophisch an diesem Thema gereizt, dass es in letzter Zeit, gerade so in den letzten 20 Jahren, einen richtigen Boom gab, bezüglich Bücher und Forschungsprojekte im Bereich Philosophie der Kindheit. Man hat also diese Phase neu entdeckt. Und genauso gibt es sehr viele Bücher zum Älterwerden, zum Umgang mit dem Sterben. Und die Mitte des Lebens schien mir wie so ein weißer Fleck auf der Landkarte der Philosophie. Und ich habe mich gefragt, warum das so ist und habe mir dann das Thema vorgenommen.
Haben Sie mit dem Schreiben des Buchs bei sich selber einen anderen Umgang mit dem Thema festgestellt? Dass Sie für sich selber eine Lehre rausgezogen haben?
Ja, auf jeden Fall, wobei ich auch immer sagen würde, Philosophie ist ja sowas Großartiges, weil es das Leben ganz generell gesehen bunter macht. Das kommt mir immer so vor, wie ich früher mit meinem Vater manchmal durch den Wald gegangen bin und ich habe immer keine Pilze gesehen und er hat immer Pilze gesehen, weil er die Augen offen hatte und natürlich ein geschultes Auge dafür hatte. Das heißt, der Wald wurde für ihn viel bunter dadurch, dass er viele Pilze kannte. Und so ging es mir ein bisschen. Diese Mitte des Lebens wurde bunter, reichhaltiger. Ich habe viele Dinge differenzierter zu sehen begonnen, dadurch, dass ich mich intensiv damit auseinandergesetzt habe.
Hat den Blick geschärft sozusagen. Ja. Der Begriff der U-Kurve des Lebens, der taucht bei Ihnen auch auf. Da geht es um die Zufriedenheit im Leben. Heißt, in der Mitte des Lebens sind wir dann eigentlich der Beschreibung nach automatisch ganz unten?
Totale Talsohle. Ja. Ja, da gibt es tatsächlich Studien, die sind allerdings schon älter, die beschreiben die Mitte des Lebens genau so, dass wir so rund um 48, 49 an der Talsohle der Zufriedenheit anlangen. Und das ist natürlich ein fürchterliches Bild. Mhm. Man muss dazu auch sagen, dass jüngere Studien diese Talsohle sehr viel weniger tief zeichnen. Also man geht davon aus, dass diese Kurve gar nicht so extrem ist, wie sie manchmal gezeichnet wird. Aus philosophischer Sicht finde ich sehr viel interessanter, sich zu fragen, welcher Glücksbegriff wird da eigentlich zugrunde gelegt? Und wenn wir natürlich einen Glücksbegriff nehmen, bei dem es einfach darum geht, möglichst ausgeruht, mit guten Gefühlen im Bauch durch den Tag zu floaten, dann ist vielleicht die Zufriedenheit in der Mitte des Lebens nicht an allerhöchster Stelle, weil für viele Menschen natürlich diese Fülle des Lebens, von der ich schreibe, auch geradezu eine Überfülle ist. Es ist auch die Rush-Hour des Lebens. Man hat vielleicht eigene Kinder, die man noch zu versorgen hat, die vielleicht geradezu ein bisschen aufreibenderen Teenagern werden. Vielleicht werden die eigenen Eltern älter. Gleichzeitig ist man beruflich noch eingespannt. Und das alles trägt natürlich dazu bei, dass diese Jahre manchmal auch ein bisschen eingequetschte, gestresste Jahre sein können. Aber der Glücksbegriff der Philosophie ist ein sehr viel differenzierter und ich glaube, im Leben, in einem guten Leben geht es nicht darum, eben einfach nur glücklich zu sein, sondern auch tiefe Momente zu erfahren, Momente, in denen auch Trauer vielleicht vorkommt, Frustration, aber in denen wir auf jeden Fall in Tuchfühlung gehen zu existenziellen Momenten, zu Momenten, die ganz tief berühren. Und wenn wir diesen Glücksbegriff anlegen, dann glaube ich, sind die mittleren Jahre wirklich auch sehr, sehr gute und reiche Jahre.
Das gefällt mir bei Ihnen auch. Sie sprechen da dann nämlich eher von der glücklichsten und potenziell freisten Zeit im Leben. Im Buch findet Musik auch statt. Sie erwähnen dort den Sänger Luis Capaldi, den wir gleich hören werden, weil der in Ihrem 6. Kapitel mit der Überschrift War es das schon eine Rolle spielt. Vielleicht können Sie uns in die Szene kurz mit reinnehmen.
Genau, für viele Menschen sind die mittleren Jahre eben auch Jahre, in denen die Zeit so gedrängt und gepresst scheint, dass wir uns nicht mehr die Zeit nehmen können, sogenannte Momente des Glanzes zu erfahren. Das ist für mich ein sehr wichtiger Begriff, der Glanz im Leben. Und da geht es um so existenzielle Ergriffenheit, um Momente, in denen wir tief uns versenken und eintauchen können, zum Beispiel in ganz großartige Naturerfahrungen, indem wir uns Zeit nehmen zu reisen oder eben beispielsweise an Konzerte gehen und wie wir in der Jugend so einfach nächtelang unter freiem Sternenhimmel geredet haben über den Sinn des Lebens. Das sind so Momente, von denen wir lange, lange zehren. Und es geht in der Mitte des Lebens darum, dafür auch wieder Raum zu schaffen, weil viele tatsächlich diese Momente dann verschieben auf später. Und Luis Capaldi spielt da eine Rolle, weil es da natürlich diese Momente gab, wo in einem Stadion Menschen gemeinsam die Strophe zu Ende gesungen haben, dass Luis Capaldi aufgrund seines Tourette-Syndroms nicht mehr weiter singen konnte. Und das sind Momente der tiefen Ergriffenheit. Und ich glaube, in der Mitte des Lebens sollten wir darauf achten, solche Momente auch wirklich zuzulassen und ihnen Raum zu geben, ohne in der Pause schon wieder Mails zu checken und dann eben auszusteigen aus diesen Momenten.
Sie sind Philosophin, Moderatorin, schreiben Bücher. War das alles so geplant?
Nein, überhaupt nicht. Nichts davon war geplant. Ich wollte als Kind Gartenzwergherstellerin werden. Das bin ich nicht geworden.
Da sind Sie ein Stück von entfernt. Da gibt es aber nicht so viele von, glaube ich, oder?
Nee, aber ich fand diese Gartenzwerge ganz toll als Kind und niemand in meiner Familie fand die schön. Ich finde das im Nachhinein auch nicht mehr, aber damals fand ich sie toll und dann dachte ich, da muss ich sie halt selber machen.
Sich solche Lebenspläne vorzugeben, ne? Also jetzt in Ihrem Fall haben Sie es dann halt nicht erreicht mit den Gartenzwergen. Ist das hilfreich? Weil es gibt ja schon irgendwie eine gewisse Struktur.
Ja, und interessant ist, dass in der Philosophie eigentlich Lebenspläne als was ganz Wichtiges angesehen werden. Tatsächlich zum Beispiel bei John Rawls ist der vernünftige Lebensplan ein Kriterium dafür, ein autonomes Leben zu führen. Also ein Leben, in dem wir einem Leben eben Struktur geben. Wir sind ja nicht wie Tiere, die einfach im Gras stehen und fressen und mal gucken, wie der Tag so wird, sondern wir haben eben Dinge, die wir uns vornehmen, die wir dann verfolgen. Und das hat bestimmt was Gutes, genau wie Sie es gerade gesagt haben, es gibt unserem Leben Struktur. Aber in der Mitte des Lebens kann das genau auch zum Problem werden, weil wir zum Beispiel feststellen, dass aus den Zielen, die wir uns gesteckt haben, nichts geworden ist. Oder umgekehrt, wir da sitzen und denken, alles erreicht, ich wollte heiraten, Kind, ein Eigenheim, einen schönen Beruf, alles ist es so geworden, wie ich es wollte.
Und jetzt?
Und jetzt? Was mache ich denn jetzt noch mit den Jahren, die mir bleiben? Und insofern haben diese Lebenspläne auch so ihre Tücken.
Das heißt also, wenn Sie sagen, wenn man, wir hatten eben schon mal die Checkliste, wenn wir die eben nicht checken können, nicht abhaken können, dann ist relativ schnell die Enttäuschung groß, was ich alles mir mal vorgenommen habe und nicht erreicht habe.
Genau, das ist das eine Problem, dass wir vielleicht enttäuscht sind und das kann in der Mitte des Lebens der Fall sein. Es gibt aber auch vielleicht eine andere Idee, die man da noch ins Feld werfen kann, nämlich sich zu überlegen, wie gehen wir ganz generell durchs Leben. Und lange Zeit gehen wir ja sehr telisch durchs Leben. Telisch meint griechisch telos, das Ziel, also so zielbesessen, zielversessen oder auch ein bisschen milder ausgedrückt, zielfokussiert. Wir müssen ja in den jungen Erwachsenenjahren auch ganz viel werden, ganz viel entwickeln, uns entscheiden, unser Leben erst einmal aufbauen und insofern ist das auch richtig, eben Pläne zu haben. Aber vielleicht stellen wir dann irgendwann auch fest, wenn wir immer so zielfokussiert sind, dass wir Ziel um Ziel abhaken und sich nie diese Ruhe einstellt. Ich glaube, wir kennen das alle, dass wir denken, noch das und dann endlich nehme ich es mal ein bisschen ruhiger. Dann gehe ich es ruhiger an. Und diese Ruhe stellt sich aber nie von selber ein. Und das ist eine Idee, die der Philosoph Kiran Setia in seinem Buch über die Midlife Crisis, auch ein Philosoph, der ein Buch geschrieben hat, entwickelt, dass er sagt, wir sollten vielleicht aufhören, so zielfokussiert zu leben und stärker atelisch durchs Leben zu gehen, also weniger zielfokussiert. Stärker Dinge auch einfach um ihrer selbst willen tun. Und da können wir uns vielleicht mal überlegen, was tun wir alles, um ein Ziel zu erreichen und was tun wir einfach so. Also gelingt es uns zum Beispiel, joggen zu gehen, weil es einfach schön ist, joggen zu gehen und nicht, um schon wieder ein Ziel zu erreichen, nämlich schneller zu werden, fitter, auf einen Marathon hin zu trainieren oder was auch immer.
Jetzt sind das Erfahrungen, die Sie selber im Leben gemacht haben. Trotzdem geben Sie ja dann auch, und die haben Sie ja irgendwie auch geprägt, und das macht ja etwas mit einem, das sozusagen für sich herauszufinden. Aber Sie haben auch eigene Kinder. Wie gehen Sie da um? Geben Sie denen Ihre Erfahrungen direkt so mit an die Hand? Oder sagen Sie, ein Teil dessen sollte man auch selbst erfahren, erleben?
Das Zweite, ganz klar das Zweite. Ich meine, natürlich hat man so die Vorstellung, dass man die Kinder prägen kann und so. Und ich finde auch, es ist wichtig, den Kindern ein Vorbild zu sein. Ich glaube aber, das Wichtigste, was Eltern tun können, das klingt wahnsinnig banal und ist trotzdem dermaßen existenziell, ist, die Kinder einfach bedingungslos zu lieben. Das ist das, was Kinder brauchen. Und Lebenserfahrung weitergeben, das ist unglaublich schwierig. Und ich glaube, das ist auch so ein Trugschluss, dass man immer denkt, man könnte Lebenserfahrung weitergeben. Aber das Leben muss man selber erfahren. Das Leben kann man eben nicht am Reißbrett entwerfen.
Das ist keine Schablone, die man irgendwie aufdrücken kann.
Genau. Insofern die Kinder auch ihre eigenen Erfahrungen machen lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Ich glaube, das ist aber immer so die Sorge damit zusammenhängt oder einhergeht, dass man den Kindern dann möglicherweise beim Scheitern zusehen könnte.
Ja, wobei ich da auch wieder gerne aus der Philosophie fragen möchte, was heißt denn eigentlich genau Scheitern? Das Scheitern gibt's ja eigentlich nur, wenn wir eben so fixe Pläne im Kopf haben. Ansonsten können wir ja vielleicht auch einfach festhalten, es gehört natürlich zum Leben dazu, sich zu riskieren. Wer nichts wagt, gewinnt nichts, wie man so platt sagt, aber das stimmt ja schon. Also schon nur wirklich zu lieben, geht natürlich mit dem Risiko einher, auch zu verlieren, mit starker Trauer konfrontiert zu sein. Und ich würde immer sagen, wenn es hart auf hart geht, dann entscheide dich für die Liebe und auch für das Risiko, verlassen zu werden. Ansonsten ist das Leben doch irgendwie auch ein Nullsummenspiel und auch sehr traurig und platt. Also wer nicht verlieren mag, wer nicht scheitern mag, der wird das Leben nicht auskosten.
Wir kommen zu einem nächsten Musikwunsch. Sie hatten die Band Element of Crime angegeben. Wir spielen am Ende, denke ich, immer nur an dich. Was verbindet sie mit der Band?
Oh, zum Beispiel gibt's die schöne Zeile in einem der Songs von Element of Crime: Ohne Sprache ist der Mensch nur ein Gartenzwerg. Zum Beispiel. Ich finde, die Band hat einfach ganz großartige Texte. Fast jedes Lied ist wie ein Gedicht für mich. Und ich finde, man kann großartig philosophieren mit Element of Crime.
Es ist ja immer auch eine Sichtweise, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Den Spruch kennen wir, aber das geht ja auch, wenn wir auf die Mitte des Lebens blicken. Ist das Leben schon halb vorbei oder haben wir noch Zeit, um viel zu erleben, oder kommt jetzt nur noch der Rest? Das ist ein Umgang damit, finde ich. Hängt die Herangehensweise, ist das nicht eine Frage unserer grundsätzlichen Einstellung?
Möglicherweise, so hatte ich mir das ehrlich gesagt noch gar nicht überlegt, diesen Vergleich mit dem Glas. Was ich auf jeden Fall denke, ist, das, was wir schon getrunken haben an Leben, das hat uns ja hoffentlich auch reicher gemacht und uns gefestigter werden lassen. Das heißt, wir wissen heute mehr, wer wir sind, was wir wollen. Wir stehen hoffentlich souveräner im Leben. Und ich finde, was man auch schnell vergisst, das gibt einem auch so eine gewisse Distanz manchmal zum eigenen Leben. Man wird souveräner im Sinne von, dass man sich so eine gewisse vielleicht Ironie oder eine Distanziertheit manchmal leisten kann. Wir wissen irgendwann einfach auch, der Brei wird heißer gekocht, als er dann gegessen wird. Und so leicht lasse ich mir jetzt hier nicht mehr weismachen, dass alles so unglaublich großartig oder schwierig ist, sondern wir können es ruhiger angehen. Und das hat auch was Wunderschönes.
Aber es hat ja immer auch ein bisschen was von grundsätzlichen Faktoren abhängig. Vielleicht spielt das Finanzielle auch eine Rolle. Ich gucke mit Sicherheit ganz anders aufs Leben. Wenn mir eine Krebsdiagnose mitgeteilt wird, dann ist diese Leichtigkeit erstmal dahin.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und insofern ist es vielleicht auch vermessen, ein Buch über die Mitte des Lebens schreiben zu wollen, wo doch unsere Lebensläufe so unglaublich unterschiedlich sind. Zumal diese Phase der mittleren Jahre 25 bis 30 Jahre umfasst. Also natürlich wird es da gute Momente geben und schwierigere Momente. Dennoch glaube ich, gerade das, was Sie erwähnt haben, zum Beispiel eine schwierige Diagnose, die macht einem natürlich auch noch einmal bewusst, wie kostbar das Leben ist und dass wir nicht ewig Zeit haben. Und das hat in der Philosophie immer auch eine wichtige Rolle gespielt, dass die Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit so wie ein Brennglas wirken kann, noch einmal für sich selber herauszufinden, woran liegt mir wirklich und was will ich wirklich noch anstellen mit meinem Leben.
Ist es auch wichtig, so habe ich Sie bisher zumindest verstanden, dass wir zwar wertschätzen sollen, was wir bisher erlebt haben, die Erfahrungen eingesammelt haben, die wir dann halt auch weiter für den weiteren Verlauf nutzen, aber dass wir nicht zu sehr nach hinten schauen sollten, um das nach vorne hin zu planen?
Ich denke beides. Also ich glaube, so einfach durchs Leben sich gleiten zu lassen, ohne irgendetwas zu planen, das scheint mir auch nicht unbedingt die richtige Haltung zu sein. Aber wir hatten vorhin ja schon darüber gesprochen, dass es eben sowohl das Zielfokussierte braucht, wie auch diese Momente, in denen wir von diesem Zielfokussierten Abstand nehmen und ganz im Moment verweilen können. Und beides, glaube ich, hat seine Richtigkeit im Leben. Ich finde, gerade in der Mitte des Lebens wird es, glaube ich, auch wichtiger, nicht nur horizontal zu leben, also eben auf Ziele hin, sondern auch vertikal, also sich in den Momenten verwurzeln zu können und ganz aufzugehen darin. Das ist ja etwas, was Kinder hervorragend können, diese Flow-Momente, Lego zu spielen und alles, um sich zu vergessen. Und in der Mitte des Lebens müssen wir das vielleicht auch wieder neu lernen, dass wir in unseren engen, getakteten Agenden wieder Momente finden, wo wir einfach uns Zeit nehmen, alles zu vergessen, die Vieren vor uns zu strecken und einfach mal liegen zu bleiben.
Fängt es auch schon an im richtigen Umgang mit dem Alter? Wir hatten es ganz am Anfang davon, auf Geburtstagen irgendwie zum 7. Mal mit dem falschen Alter angesprochen zu werden, weil es irgendwie nicht schick ist, älter zu werden, obwohl ich das gar nicht so empfinde. Es ist ja auch dann immer ein Gebot der Höflichkeit. Darf ich eine Frau nach dem Alter fragen? Da geht es ja auch schon los. Ist das wichtig, dass wir da ehrlich und geradeaus sind?
Also das ist ja interessant, warum haben wir diese Idee eigentlich, dass das Älterwerden etwas Peinliches sein sollte? Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass die Jugend so unglaublich attraktiv scheint, ist sie ja auch. Die hat was sehr, sehr Schönes und Anziehendes. Gleichwohl denke ich wirklich, wir haben da eine Verschiebung durchgemacht, die irgendwie nicht adäquat ist, eben als wäre es peinlich, älter zu werden. Und da kann man nur immer wieder darauf pochen und sagen, die Blütezeit des Lebens, die ist in den mittleren Jahren. Und davon, glaube ich, können wir wirklich zehren und auch stolz sein darauf, was wir erreicht haben und uns freuen auf das Viele, was noch kommt.
Mitte des Lebens heißt das Buch von SWRs Leutegast Barbara Bleisch mit dem Untertitel Eine Philosophie der besten Jahre. Ich unterstelle Ihnen jetzt mal, dass es nicht als eine Art Dogma angelegt ist. Was ist es?
Nee, auf jeden Fall nicht, zumal der Titel auch ganz unterschiedliche Deutungen zulässt. Ich wollte auch einfach mal drüber nachdenken, was eigentlich diese Phase, die wir eben auch als die besten Jahre bezeichnen, die Blütezeit des Lebens, was diese Zeit eigentlich ausmacht, also auch eine Beschreibung dieser Jahre. Ich wollte die Zeit aber auch verteidigen, weil ja so oft als eine Krisenzeit vorgestellt und eben mehr so dieses Blühen in der Mitte des Lebens in den Vordergrund rücken, ohne das Alter in irgendeiner Weise abzuwerten. Da bin ich einfach noch nicht. Vielleicht wird's ja noch sehr viel besser. Ja, und was ist es? Es ist kein Ratgeber. Ich glaube, Philosophie sollte kein Ratgeber sein. Es ist, wenn überhaupt, eher ein Beratungsbuch. Es gibt von Hannah Arendt diese schöne Idee, dass die Philosophie vielleicht helfen kann, die Ratlosigkeit zu unserer gemeinsamen Sache zu machen. Wir alle stochern im Leben herum, gehen im Leben herum, suchen nach Lösungen und verständigen uns darüber. Was ist eigentlich ein sinnvolles Leben? Wie kommen wir voran? Worin besteht ein gutes Leben? Und genau, alle diese Fragen wollte ich gerne aufnehmen und bündeln.
Ich verstehe es eher als ein Angebot, eine Empfehlung, also dass man vielleicht eine Idee bekommt. Wir haben jetzt schon wirklich rausgearbeitet, dass das Ganze immer individuell zu betrachten ist. Jeder führt sein eigenes Leben, jeder hat eigene Probleme, jeder setzt die Messlatte unterschiedlich an, was die Definition einer Krise angeht. Also deshalb kann das ja gar nicht irgendwie ein Rezept sein für alle, dass man halt aber daran vielleicht so den ein oder anderen Anhaltspunkt bekommt.
Genau, ich spreche auch von einer Kartografie, dass man eben Anhaltspunkte auf dieser Landkarte des Lebens bekommt. Gleichzeitig würde ich immer sagen, Philosophie ist die Kunst der Genauigkeit. Das heißt, wir gucken uns Begriffe genau an, wir fragen also, was ist eigentlich gemeint mit einer Krise? Oder was ist gemeint mit Bedauern? Oder was ist gemeint mit der Leere, die wir empfinden können? Und wenn wir diese Begriffe erst einmal klären, dann dient das vielleicht auch dazu, einen Schritt zurückzutreten. Das ist das, was ich denke, erholsam ist oder heilsam ist an der Philosophie, dass sie uns ein Stück weit Distanz schenkt zu den vielen Sorgen und Nöten und Problemen, die wir vielleicht haben, und wir uns im Klären von Begriffen dann eine Leichtigkeit erlauben, noch einmal neu aufs Leben zu blicken.
Sie haben in einem Interview auch gesagt, dass Sie nicht positiv klingen wollen, sondern sie wollen ehrlich klingen. Das ist schwierig, oder?
Naja, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann ist doch das Leben oftmals auch einfach kompliziert. Und ich finde, es lohnt sich überhaupt nicht und ist keine eben ehrliche Sache, wenn wir denken, es geht im Leben darum, einfach nur glücklich zu sein. Ich finde, es geht im Leben darum, ehrlich zu sein. Und die Vertiefung im Leben hat viel damit zu tun, auch darüber nachzudenken, was ist schwer, was tut weh. Und Leben tut manchmal weh. Das ist nicht schlimm, sondern so ist das Leben. Das hat auch damit zu tun, dass wir Menschen sind, dass wir reflexive Wesen sind, die über ihr Leben nachdenken, die etwas wollen im Leben und entsprechend scheitern können oder enttäuscht werden können. Das alles gehört zu einem menschlichen Leben dazu.
Und Sie haben in Ihrer Jugendzeit selber auch schon schwere Zeiten durchgemacht. Was mussten Sie sozusagen über sich ergehen lassen?
Ja, darüber spreche ich äußerst selten, aber tatsächlich hatte ich ein schweres Rückenleiden und wurde mehrfach operiert, war sehr viel im Krankenhaus, habe viel gefehlt in der Schule. Das heißt, das Einzige, was mir blieb in dieser Zeit, waren die Bücher, Gedichte, Musik, Hörbücher auch. Und das, glaube ich, hat mich schon gelehrt, auch dass man sich in Distanz begeben kann zum eigenen Leid, zu den Schmerzen, indem man nachdenkt. Und welch heilsame Kraft im Lesen liegt, im Nachdenken liest, im Sortieren von Gedanken liegt.
Und Sie sagen, Sie hatten manchmal das Gefühl oder Sie denken jetzt, dass Sie damals schon ein wenig alt waren.
Ja, ich frage mich manchmal, warum ist für mich die Vorstellung, älter zu werden, gar nicht so eine schwere Vorstellung? Und vielleicht hat das damit zu tun, dass ich es weiß, was es bedeutet, starke Schmerzen zu haben oder Schwierigkeiten zu haben beim Gehen. Und dann denke ich manchmal, vielleicht war ich schon alt. ohne jetzt auch die Gebresten des Alters kleinreden zu wollen.
Wir kommen zu einem nächsten Song, den Sie sich gewünscht haben, The Story von Brandy Carlile. Und darin heißt es übersetzt, all diese Falten in meinem Gesicht erzählen dir die Geschichte, wer ich bin. Das passt ja wie die Faust aufs Auge, oder?
Absolut.
Wir gucken so ein bisschen auf die Hörerreaktionen. Irmgard Kreuzzahler hat geschrieben, beste Leute-Sendung seit langem. Vielen Dank für diese großartige Barbara Bleisch. Immer wieder inspirierend und unterhaltsam, ihr zuzuhören. Ihre Sternstunden Philosophie auf SRF im Schweizer Fernsehen sind auch immer wieder hören und sehenswert. Also über die Grenze hinweg erreichen sie die Menschen. Das ist doch mit Sicherheit auch ein gutes Gefühl. Henrik Nüch aus Möckmühl hat geschrieben, guten Morgen zusammen. Ich bin gerade zwischen 40 und 60, also die goldene Mitte bei 50 angekommen. Es ist Gold wert, diese Zeit wahrzunehmen und es ist die Blütezeit zu genießen und allen einmal Danke zu sagen, die an der 50-jährigen Blüte wesentlich mitgeholfen haben. Mama, Papa, Erzieher, Lehrer, Ärzte, Geschwister zählt er auf und er gratuliert uns auch zu einer super Sendung. Und vielleicht ist das ja tatsächlich auch die Mitte des Lebens so ein Punkt, Danke kann man auch sonst schon mal sagen, aber da nochmal besonders drauf zu gucken, oder?
Auf jeden Fall, das spielt auch in meinem Buch eine große Rolle. Dankbarkeit, Stolz auf das Erreichte, aber manchmal auch Trauer über Dinge, die nicht gelungen sind. Beide Gefühle. Aber Dankbarkeit ist sowieso, Cicero sagte mal, die erste aller Tugenden ist die Dankbarkeit. Ist eine gute Tugend, denke ich.
Wolfgang Dettling aus Amzell hat geschrieben, was für ein Glück, wenn man in der zweiten Lebenshälfte die Zeit hat, dem Tagesablauf durch die Leute-Sendung von SWR1 eine Struktur zu geben. Hochinteressante Gedanken wieder und ein schöner Input, philosophische Fragen, dass man mit Kindern ja genießen darf, in den Alltag zu nehmen. John Lennon hat er noch zitiert, und zwar ein Satz, der ihm sehr wertvoll ist. Das Leben ist das, was passiert, während wir dabei sind, andere Pläne zu machen.
Ja, sehr schön, sehr schön. Schon lange nicht mehr gehört. Ich kannte das Zitat, aber tatsächlich jetzt wieder in meiner Erinnerung aufgetaucht. Sehr schön.
Gerd Rüger hat geschrieben, ich bin auch noch in den mittleren Jahren, obwohl ich gerade 75 Jahre alt geworden bin. Denn mein Ziel ist es, eine dreistellige Zahl zu erreichen. Das ist doch okay, oder? Also mein Okay hat er. Und das ist ja auch das, was wir besprochen haben, dass die Mitte des Lebens eben nicht fix an einer Jahreszahl festzumachen ist.
Genau, nicht fix an einer Jahreszahl festzumachen. Und die Mitte des Lebens kann man eben wirklich auch so verstehen, dass wir in die Mitte des Lebens eintauchen, inmitten der existenziellen Fragen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, was es bedeutet, ein Leben zu führen, was es bedeutet, überhaupt Entscheidungen zu treffen und so weiter. Das sind alles die Fragen, die mich in meinem Buch umgetrieben haben.
Und wann ich mir die Fragen stelle, ist nicht wichtig, sondern dass ich sie mir stelle.
Das ist sehr schön zusammengefasst.
Vielen Dank. Anne aus Thalheim hat geschrieben, guten Morgen und danke für dieses interessante Interview. Leider beherrsche ich selbst es noch nicht so gut, bemühe mich aber drum, im Hier und Jetzt zu leben, neugierig zu sein, auf Neues und nichts aufzuschieben, Wünsche und Träume jetzt umzusetzen, soweit möglich. Das Leben ist keine Generalprobe.
Wunderschön, und ich kann nur sagen, welcome to the club, gelingt mir auch nicht immer gleich gut.
Das muss man ja auch deutlich machen, auch wenn Sie ein Buch geschrieben haben, ist das ja jetzt eben nicht, dass Sie das Paradebeispiel dafür sind, wie man durchs Leben geht, wie man mit der Mitte des Lebens umgeht.
Das sagen Sie jetzt.
Oh, entschuldigen
Sie. Nee, selbstverständlich, Sie haben völlig recht. Ich kranke genauso an all diesen Fragen, die uns alle umtreiben. Deswegen sind wir ja gemeinsam unterwegs. Und deswegen sage ich auch, das ist ein Beratungsbuch für alle, die Rat suchen. Gemeinsam sind wir unterwegs und können hoffentlich auch voneinander lernen.
Danke, dass Sie es wieder aufgefangen haben. Bettina Schmidt aus Karlsruhe schreibt, ich bin gerade 60 geworden und kann bestätigen, was Barbara Bleisch sagt. Die letzten 10 Jahre habe ich genau so erlebt. Ruhiger und gelassener werden, wo ich nichts ändern kann und dann auch im Moment auskommen und sich dagegen dort zu engagieren und die ganze Energie sinnvoll einzusetzen. Das ist ja, glaube ich, das, was man aus der heutigen Sendung mitnehmen kann.
Auf jeden Fall. Da kommt vielleicht auch noch die Idee der Generativität ins Spiel, über die hatten wir jetzt nicht gesprochen, nämlich diese Einsicht von Erik Erikson, einem Psychoanalytiker, der die Lebensspanne auch untersucht hat, dass in der Mitte des Lebens es auch wichtiger wird, sich die Frage zu stellen, was kann ich vielleicht beitragen zu einem größeren Ganzen? Also es ist vielleicht hilfreich, gerade wenn man sich die Frage stellt, was will ich noch anstellen mit meinem Leben, sich ein bisschen zu distanzieren von diesem eigenen kleinen Leben und den Horizont zu weiten. Was kann ich beitragen zu einem größeren Ganzen, vielleicht auch zu einer Sache, die über mich hinausweist, wenn ich irgendwann mal nicht mehr hier bin? Das sind Fragen, die in der Mitte des Lebens auch aufbrechen.
Barbara Bleisch, danke schön fürs Kommen. Den letzten Song, den überlasse ich Ihnen, weil da ist Schweizerdeutsch auch gefragt. Patent Ochsner, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ja, vielen Dank auch. Wir spielen noch von Patent Ochsner für immer auf die, und ich freue mich sehr, dass dieses Lied hier noch gespielt werden darf. Da gibt es die schöne Zeile, auf all die Zeit, wo es vergangen, auf all die Zeit, wo man noch bleibt. Also auf all die Zeit, die vergangen ist, auf all die Zeit, die mir noch bleibt. Das ist ein Lied, das mir sehr, sehr kostbar ist. Patent Ochsner aus der Schweiz.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.